Das Licht gibt uns Kraft. Mithrax sagt sich auf seinem Weg durch die Helme das Mantra immer wieder vor. Noch vor kurzem beherbergte dieser Flügel den Servitor, der das Haus des Lichts versorgte und der Vorhut half, die endlose Nacht aufzuhalten. Doch nun lauert etwas ganz anderes in diesen Wänden. Auf dem Weg hinab zum Hangar-Dock sieht er sie zum ersten Mal, die Krone des Leids. Wie sie groß und grotesk an der Stelle sitzt, die der Servitor einst innehatte. Plötzlich hört er Stimmen. Mithrax, zischen sie im Einklang. Aus den Augenwinkeln sieht er ihre Schatten an den Wänden und der Decke entlang huschen. Geächtete, Vandalen, Gesichter, die er kaum erkennt, Namen, die er kaum oder nie kannte. Das Licht gibt uns Kraft. Selbst in seinem eigenen Kopf klingt seine Stimme irgendwie kleiner. Kältes Licht, Captain des Todes.
Captain des Todes.
Sie schwärmen auf ihn zu. Geisterhafter Äther fließt aus Wunden, die er in einem anderen Leben verursacht hat. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns an deine Taten. Wir erinnern uns, wer du bist. Das Licht gibt uns Kraft, sagt er zu sich und erschaudert. Das Licht gibt uns Kraft. Das Licht. Mithrax? Er fährt herum, den Spleißer-Panzerhandschuh in Angriffshaltung. Er lässt ihn erst sinken, als er Krähe im Eingang des Flügels entdeckt. Was ist los? Fragt der Jäger. Nichts, lügt Mithrax. Seine Stimmen sagen nichts. Ihre Schatten sind fort. Aber nicht vergessen. Entschuldige mich. Wortlos schiebt er sich an Krähe vorbei, um die Grauen der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 41. Und ihr habt den zwischendurch schon Soundeffekte produzieren hören. Der gute Wally ist dabei. Ja, das war, erstmal direkt vorweg, der Lore-Text der illusorischen Hülle aus dieser Season. Den fand ich sehr schön, so als Opener für die Folge. Genau.
Ja.
Doch. Die fand ich nice. Wir haben ganz viel nicht vorbereitet in dieser Folge. Und doch, auch doch. Und da fangen wir, glaube ich, direkt mal mit dem Community-Ding einfach mal an. Wir hatten nach der letzten Aufnahme, ich hoffe, ihr habt sie alle schon gehört, ist uns aufgefallen, dass wir vielleicht den Eindruck erwecken könnten, in den letzten Folgen etwas verpeilter und weniger gut geplant unterwegs zu sein in den Aufnahmen, was so nicht ganz richtig ist. Also es ist schon so, dass wir tatsächlich vielleicht momentan, gerade jetzt in den letzten Folgen, weniger planen mit Absicht. Aber dass wir manchmal über Dinge vielleicht auch bei der Aufnahme nochmal nachgrübeln müssen oder nicht mehr genau wissen, wie sie waren, liegt ganz einfach daran, dass wir nicht mehr so exzessiv viel Zeit haben, Destiny zu spielen aktuell. Und deswegen manche Sachen halt auch dann schon ein bisschen zurückliegen. Weil ihr wisst ja, wir nehmen nur alle 14 Tage auf. Und wenn man dann vor 14 Tagen eine Story-Mission gespielt hat und die dann in der Aufnahme nochmal irgendwie aus seinem Kopf rekapitulieren will,
ja,
geht das halt manchmal gut und manchmal weniger.
Genau, und das ist halt einfach ein Hobby-Podcast. Wir verdienen damit kein Geld. Wir machen keine Werbung oder keine Ahnung was. Außer für, nein, Spaß.
Genau, außer für Seidenbacher Müsli. Nein, Quatsch.
Müsli von Seidenbacher.
Seidenbacher. Die finde ich einfach nur lustig. Das ist kein Placement. Wir haben nichts mit Seidenbacher Müsli zu tun. Genau, also nur, dass ihr einmal Bescheid wisst, das ist halt, wie Wally sagt, einfach alle irgendwie Freizeit. Wir haben da Bock drauf. Ihr habt da auch Bock drauf. Ihr gebt uns ja auch immer Feedback. Bei Twitter funktioniert das auch erstaunlicherweise sehr gut, dass wir irgendwie mit euch interagieren. Da lasst ihr uns auch mal Nachrichten da. Wir antworten drauf. Wir verlinken mal Sachen. Instagram haben wir uns
Was?
Naja, wir haben Instagram. Und
nein, es ist ein Kind. Der Podcast ist auch ein Kind der Pandemie.
Ja, das stimmt und, tatsächlich, ja.
Und ja, aber wir arbeiten jetzt beide wieder.
Ja, und deswegen ist die Zeit ein bisschen dünner.
Genau, und wir haben auch völlig unterschiedliche Arbeitszeiten mit unseren Berufen. Also ich bin eher so der vormittags, nachmittags arbeitet und Mats ist eher so der nachmittags und abends arbeitet.
Und das ist immer richtig da gut für Planung auch.
Und denken, hey, wann nehmen wir denn auf? Ja gut, sicherlich kann man
da ein Zeitfenster finden? Genau, das nur mal so, dass ihr das ungefähr mal wisst. Ne? Also das ist irgendwie nicht, wir sind da nicht verpeilter, wir haben auch immer noch Bock drauf, wir werden das auch immerhin weitermachen und irgendwann vielleicht auch mal bei Instagram was posten. Wissen wir nicht.
Ja.
Aber da setzen wir uns jetzt auch nicht unter Druck. Ihr könnt dem Kanal gerne folgen. Da passiert halt einfach nur nichts aktuell.
Genau, und auch ganz ehrlicherweise, das ist auch, liegt auch so ein bisschen, also ich meine, ich spiele es nach wie vor gerne, aber halt einfach nicht mehr, ich mache nicht mehr jede saisonale Challenge. Ich jag den Pinnacles nicht mehr hinterher. Ich bin momentan 64 mittlerweile seit gestern.
Ich bin 66.
Und Season Pass Level 40.
Ja, in dem ähnlichen Dreh bin ich auch 41 seit heute oder so. Also ich lasse mir auch immens viel Zeit.
Aber fühlt sich gut an. Ich hole auch gerade ein paar andere Spiele, also so ein bisschen, wenn ich Zeit zum Spielen habe, dann gibt es so ein bisschen diesen Pile of Shame, den man so angehäuft hat mit
Spiel. Der den, wird auch gefühlt nie kleiner.
Ja.
Community-Umfrage. Wie groß ist euer Pile of Shame? Also nur so eine ungefähre, also es muss jetzt nicht jedes Spiel, was ihr irgendwann mal irgendwo beim Gratis-Sale oder bei Epic abgestaubt habt, aber so, ich sag mal, wirklich die Spiele, die ihr noch spielen wollt, effektiv, nur mal eine Anzahl und irgendwie so und mal kurz dazu schreiben, welches so das wohl umfangreichste Spiel oder größte Spiel auf dem Pile of Shame ist, damit man mal so sieht, wie schlimm es bei euch ist. Also bei mir sind es unendlich viele Spiele. Ich kann dir gar nicht sagen, nicht mal sagen, welches das größte davon ist.
Meinst du an Zeit, die man drin
hat? Ja, genau, also Spielzeit, ja.
Das ist bei mir Destiny.
Ja, das stimmt. Bei mir ist es, glaube ich, Destiny nicht. Ich glaube, es ist sogar Dota tatsächlich immer noch. Das, was ich
bei am meisten Spielstunden drin habe. Also die ersten vier sind Destiny, dann Skyrim, dann Dota 2 und dann No Man's Sky.
Ah. Cool. Ja, interessiert mich von euch auch mal. @d2lorecast. Schreibt uns mal euren Pile of Shame, wie groß der ist und das Spiel mit den meisten Spielstunden von euch. Genau. Jetzt haben wir erstmal mit was nicht Destiny-lastigem angefangen, dann würde ich sagen.
Kommen wir zur Season of the Haunted.
Genau. Und zur Seasonal Story. Wir haben ja in den ersten beiden Wochen, die haben wir ja Crow ein bisschen begleitet und haben ihn mit seinen, oder ihn begleitet, wie er sich mit seinen Vergangenheits- Albträumen auseinandersetzt und wie er Vergangenheitsbewältigung betreibt, das war das Wort, was ich gesucht habe. Und jetzt in Woche 3 und 4 durften wir Zavala begleiten.
Und gleich mal ein dickes, wir wissen ja, wir spielen es auf Englisch, das, da machen wir den Hehl drum, aber ein dickes, fettes Lob an Lance Reddick, das ist der englische Synchronsprecher. Ihr kennt ihn vielleicht als den Concierge aus den, wie heißen die?
John Wick-Filmen,
das ist eine sensationelle Arbeit, die er gemacht hat in beiden Missionen.
Ja, das stimmt. Und gleich auch noch von mir vorweg, also ich bin so bei Zavala, der lässt eigentlich zumindest von meiner Seite aus, so wie ich ihn bis jetzt kenne aus Destiny, immer mal, ist natürlich auch, lässt er so ein bisschen Gefühle durchblicken, aber immer nur so gefühlt seinen Untergebenen gegenüber. Und man hat, ich zumindest habe sehr wenig von seiner eigentlichen Backstory kenne ich. Ich weiß nicht viel über das, was ihm in seinem Leben passiert ist. Und gerade deswegen hat mir diese Mission, die in Woche 3 dann ja war, die ja eigentlich dann sozusagen beschreibt, was sein Albtraum ist oder wovon er heimgesucht wird, unglaublich gut gefallen, weil die einfach nochmal so eine komplett andere Seite von ihm zeigt und beleuchtet.
Das stimmt.
Denn wir erfahren ja, oder wir lernen seine Frau kennen. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, der war so ganz komisch.
Saphir.
Genau, und den Sohn Hakim, oder Hakir?
Hakim.
Hakim, genau. Hakim, den Sohn, und seine Frau kennen, mit denen er tatsächlich ein Leben hatte. Und zwar auch dahingehend, dass sie lebten eine Zeit lang zusammen mit den Hütern bei Lord Saladin. Und haben sogar das dann irgendwann verlassen, um sich zu zweit oder beziehungsweise zu dritt mit dem Kind ein eigenständiges Leben aufzubauen und abseits von Krieg und Kampf zu leben.
Das ist an sich ja schon ein Ding der Undenklichkeit sozusagen, dass gerade Zavala, das Gesicht der Vorhut, ich würde es anders sagen, das Gesicht der Vorhut ist vermutlich Ikora und der Rambock der Vorhut ist Zavala.
Ja, da gebe ich dir recht.
Aber dass der quasi beschlossen hat, okay, ich habe jetzt genug rumgehütert, ich werde jetzt einfach mal, ich nehme jetzt ein Leben, das Leben von Saphir her und setze mich quasi mit ihr für ein Leben gemeinsam. Und ja, lass das alles hinter mir. Und das waren ja damals ganz andere Zeiten, da gab es ja die letzte Stadt noch nicht.
Genau.
Da
war noch Anarchie.
Anarchie und High Noon.
Genau. Übrigens, neues Wort der Folge ist Rumhütern. Also, beste Wortneuschöpfung von Wally. Er hat jetzt genug rumgehütert.
Ja, der Harald des Todes.
Der Harald des Todes, genau. Das ist ein Insider. Genau, und dann lebten die auch glücklich und zufrieden bis an Tag X Ende in einer Waldhütte, nee, beziehungsweise in einer Hütte in einer Schneeebene, bis es dazu kam, dass sie von Gefallenen überfallen wurden. Und zwar auch von einem ganz bestimmten, nämlich namens, komm, du bist doch so gut mit Namen, wie hieß der gefallenen Chef?
Der, wurde dann direkt ein spezieller Name gesagt?
Ich glaube, da wurde auch ein Name gesagt, ja. Beziehungsweise das ist ja auch der, den du nachher im Kampf dich dem stellst, in der Mission.
Kefix.
Genau. Bis der Tag kommt und natürlich tut Zavala das, was Zavala immer tut. Er beschützt und er zieht los und versucht, die Gefallenen abzuwehren und lässt seinen Sohn zurück, um seine Frau zu schützen. Dieser allerdings ist...
Der geht ihm hinterher.
Sehr waghalsig unterwegs, genau, und auch hat einen großen, beweist Heldenmut und geht seinem Vater hinterher, um ihm zu helfen. Was leider aber dazu führt, dass er stirbt. Und da Zavala ihn nicht beschützen kann.
Das ist Zavala so
tut natürlich das, was gefühlt jeder Vorhut-Anführer tut und gibt sich selbst die Schuld daran. Weil er seinen Sohn nicht schützen konnte. Und das endet natürlich letztendlich darin, dass sie getrennte, also er und seine Frau dann auch getrennte Wege gehen und er zurückkehrt zu Lord Saladin.
Aber ich glaube, sie gibt ihm auch nicht die Schuld dran.
Sie gibt ihm auch nicht die Schuld.
Sie sagt nur, dass sie das nicht mehr, sie beschließt hat, quasi wieder in ihr anderes Leben zurückzukehren. Also sie ist ja Chirurgin, Ärztin und zieht von dannen.
Genau. Hat dann auch noch wieder ein neues Kind und eine neue Familie und dann irgendwann kommt aber die Zeit, die kommen muss und sie stirbt, denn sie ist ja kein Hüter und damit nur ein normaler Mensch, der irgendwann stirbt. Und selbst dann noch, nachdem sie gestorben ist, versucht Zavala an ihrem Grab stehend von ihr Absolution zu verlangen, was gar nicht notwendig wäre, weil sie ihn ja niemals die Schuld gegeben hat für das, was passiert ist, aber er denkt es. Also er gibt sich selber die Schuld und er denkt auch, dass sie ihm die Schuld gibt.
Genau.
Das alles kriegen wir sehr schön in einer dieser tollen neuen Schwarz-Weiß-Cutscenes, die wir jetzt ja schon seit einigen Seasons kennen, gezeigt und erklärt. Und natürlich geht's dann in der Mission, begegnet natürlich Zavala dann dem Albtraum von ihr.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solche Cutscenes holen mich mittlerweile mehr ab, wie irgendwie so der Versuch, sowas in Ingame-Grafik zu erzeugen und dann der Versuch, irgendwie so Emotionen und so, das geht oft durch sowas Gezeichnetes irgendwie viel besser. Das ist auch so ein anderes Beispiel, wer Harry Potter gesehen hat, diese Szene mit den Heiligtümern des Todes, das ist ja auch so ein völlig anderer Stil, so gezeichnet und so. Und das ist halt so ein Stilbruch im Vergleich zu sonst und sowas holt dich einfach irgendwie viel mehr ab mit der Musik und so noch dazu.
Da gebe ich dir recht, vor allen Dingen, weil man, finde ich, auch dann viel mehr auf das Gesprochene und auf die Musik achtet, weil halt der grafische Stil so minimalistisch ist. Also bei so Render-Geschichten guckst du ja auch immer, was da passiert, weil das total abgefahren ist, aber das wird da halt bewusst nicht gemacht.
Das Spannende an der ganzen Sache ist ja, finde ich, das ist so ein bisschen ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, das ist ein bisschen so ein grundbiblisches Motiv von Leid sozusagen, das da passiert, weil das ist ja nicht das leibliche Kind von beiden.
Nee.
Die haben ja Hakim gefunden, indem sie Gefallene getötet haben und die hatten das Kind dabei.
Ja.
Und die Gefallenen haben aber ihnen das Kind wieder genommen und das ist so dieses, wie heißt das schon, der Herz gegeben, der Herz genommen, der Name des Herrn sei gelobt sozusagen. Glaube ich, ist es so das Motiv, was so dahinter steht in der Sache.
Ja. Genau, und das Ganze passiert dann in der Woche 3. Natürlich ist Zavala erstmal mit diesem ganzen Albtraum überfordert, weil das halt erstmal alles sozusagen wieder aus seiner Vergangenheit nach vorne geholt wird, was er halt lange versucht hat zu vergessen oder zu verdrängen oder ein bisschen von beidem. Und in Woche 4 ist natürlich passiert dann das Gleiche, wie wir es in den 2 Wochen davor auch mit Krähe hatten. Er versucht sich dem erneut zu stellen und wir unterstützen ihn natürlich dabei, indem wir den Albtraum bekämpfen. Und am Ende der Mission stellt sich dann halt, also versteht er auch endlich, dass seine Frau ihm niemals die Schuld gegeben hat und dass er doch sich selber auch nicht die Schuld dafür geben sollte, dass ihr Sohn gestorben ist, sondern dass er lieber den Heldenmut, den der Sohn bewiesen hat, in Ehren halten soll und daran denken solle. So, und das war, das führt natürlich dann letztendlich auch dazu, dass Zavala es schafft, diesen Albtraum wieder in eine Erinnerung zu wandeln, wie es auch schon bei Krähe passiert ist. Genau. Und dann haben wir dann am Ende von Woche 4 die zweite Erinnerung in der Kammer der Krone.
Ich habe übrigens gerade noch gelesen, das, was ich mir so zusammengeschrieben habe, es ist ja nicht nur so, dass er sie am Grab um Vergebung gebeten hat, er hat jede nachfolgende Generation von ihr um Vergebung gebeten und hat es bis jetzt immer noch nicht gefunden.
Ja.
Das ist nochmal so eine
Stufe. Das ist nochmal eine Stufe mehr, das stimmt, da hast du recht. Bis jetzt hat er sie hoffentlich gefunden. Also es wirkt zumindest so.
Ja, genau. Ja. Was ich schön finde, ist, wenn man nach der Mission in den Helm kommt, gibt es ja immer diese Nachrichten, die man abhören kann.
Ja.
Und da ist es diesmal eine Unterhaltung, also nach Woche 4 von Amanda Holiday und Zavala, die ihm, ja, wo er so ein bisschen erzählt, um was es geht. Und sie auch sagt, dass sie den Schmerz nachvollziehen kann, weil sie auch beide ihre Eltern verloren hat. Und sie sich nicht mal mehr an ihre Stimmen erinnern kann. Und dann sagt Zavala auch, dass er, egal wie sehr er es versucht, er kann sich auch nicht an die Stimme seines Sohns erinnern. Und Amanda bietet ihm dann an, dass sie quasi einfach in sein Büro kommt und sie einfach nur stumm beieinander sitzen und einfach sich
einfach nur da die Anwesenheit. Ist.
Ja. Genau. Und das ist eigentlich
sehr schön.
Und ich glaube, in der Botschaft davor bei diesem Holo-Projekt, das sagt Zavala nicht sowas wie, dass ihre Hirne nicht für so ein langes Leben gemacht sind.
Ja, ich glaube schon, irgendwie so ein Satz kam da, ja. Und das merkt man halt daran auch. Ich meine, letztendlich, ja, ist es vielleicht auch nicht ganz richtig, dass sie ewig leben, ne?
Das ist das, wo ich gespannt bin, wo es noch hingeht, weil ich meine, eigentlich bis jetzt hilft unterm Strich, nach der zweiten Mission, helfen die Albträume schon zwei Leuten über ihre Ängste hinwegzukommen, sozusagen.
Ja.
Also geht ja der Plan von Carlos bis jetzt nicht auf, sozusagen. Genau, also ich bin gespannt, wo die Story hingeht, weil letztendlich ist es ja so, dass unterm Strich die Albträume bis jetzt ja eher geholfen haben, weil ja jetzt Crow ist mit sich im Reinen.
Ja.
Zavala hat endlich Vergebung erfahren.
Ja.
Aris sagt, dass sie das Gefühl hat, dass das Nächste das Schwierigste wird, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil es geht ja schließlich um Keitel und Carlos, die dann aufeinandertreffen.
Ja.
Wobei ich gar nicht weiß, wer der Albtraum von Keitel ist, ob das wirklich Carlos ist oder jemand anderer.
Werden wir dann sehen, ja.
Da bin ich gespannt, wo die Story hingeht, weil vielleicht, aber keine Ahnung, ist es ja auch was Gutes an der Sache. Oder das ist alles nur ein Trick und diese weißen schwebenden Dinger im Helm, die jetzt da sind, die haben einfach nur ihre Farbe gewechselt und gesagt, hey, wir sind Freunde und...
Hey, ich bin's, weiße Fahne, hallo.
Das sind wir dann wieder bei dem, was wir das letzte Mal gesagt haben, dass jetzt ja die Krone des Leids ja so ein mächtiges Artefakt ist und wir sie ja noch in die Nähe gebracht haben von der Leviathan.
Ja.
Was ein bisschen
schwierig sein könnte.
Aber wir wissen ja, die Hüter sind nicht gemacht für so ein langes Leben, also das Hirn der Hüter. Deswegen sind die Jäger alle so ballerballer.
Hallo? Ich glaub's ja wohl nicht. Genau, das zu der Season Story. Dann haben wir noch einen Twop. Diesmal nur eins. Achso, ja, das können wir euch auch noch kurz erzählen. Wir nehmen nämlich gerade auf und es ist Donnerstag, der 16. Ihr hört die Folge erst am Mittwoch frühestens, am 22. Wegen Real Life. Und deswegen gibt es auch nur ein Twop, was wir besprechen können, weil das zweite ist noch nicht raus. Aber, um kurz...
Heißt das wegen Real Life? Ich fahre in Urlaub, Mann. Das kann man schon sagen. Yeah, Urlaub, Urlaub!
Ja, ist auf jeden Fall gut, aber ich wollte es jetzt für dich nicht droppen, dass du in Urlaub fährst. Das wollte ich dir überlassen.
Doch, das müsst ihr alle wissen. Ich feiere meinen Urlaub.
Sehr schön. Ich feiere ihn auch. Ich gönn's dir.
So.
Twop. Erstmal gibt's noch einen langen Part, worauf ich gar nicht eingehe, werde, zu Up in the Air. Also da geht's drum, um diese ganze Luftkampfanpassung. Wenn ihr da noch irgendwie was zu wissen wollt, tolle Berechnung sehen wollt, ein bisschen tolle Berechnung, lest es euch durch. Ich hab's überflogen und ich lese es euch nicht vor, weil...
Ich sag warum. Dir ganz ehrlich, Mich interessiert es gar nicht. Also ich spiele so wie vorher. Ich denke nicht darüber nach, ob ich jetzt hüpfen muss und schießen muss und was das anrichtet. Und dass der Wert ja nur bei 60 und nicht bei 100 und keine Ahnung.
Ich auch nicht, aber es gibt Menschen, die beschäftigen sich sehr gerne mit Theory Crafting.
Also ich wollte es ja auch nicht schlecht machen.
Nee, ich bin da auch komplett raus. Also mir ist das auch völlig egal. Ich habe aber dazu, muss ich sagen, ich habe jetzt so nach und nach durchs bisschen Spielen, gerade im Dungeon, habe ich gemerkt, dass doch tatsächlich, wenn du nichts dafür tust, das Schießen in der Luft deutlich schwerer ist, das zielgenaue Schießen. Also das macht sich schon bemerkbar, finde ich, in der Season jetzt, die Änderung. Ja. Genau, dann kündigen sie noch ein kleines Waffenbalancing-Update an, aber das ist ja immer gegen Mitte der Saison, zusammen mit der Sonnenwende. Genau, dann geht's einmal ein bisschen um Trials of Osiris mit den tollen neuen Sets, die ich, sorry dafür, aber potthässlich finde. Und die das Affenset vom Jäger ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Genau, zusätzlich gibt es noch die Waffen.
Aha.
Das ist der Affe, genau. Der hat auch den Affenkopf. Zusätzlich gibt es noch die Waffen.
Jäger.
Das ist der Jäger, würde ich jetzt zumindest
vermuten. Auf dem Bild schaut es aus wie ein der Titan. Aber
ich hätte jetzt gesagt, der Titan ist links, genau.
Ja, genau. Das ist ja hässlich.
Stimmt, das ist fast die bulligste Form sogar, ne, der Jäger. Das ist eigentlich untypisch.
Ja.
Außerdem könnt ihr noch zwei neue Waffen kriegen: die Pistole Vergebung und das Fusionsgewehr Bürde der Schuld. Und einen neuen Sparrow namens Die Jagd des Falken. Alles mit Bildern im Top. Dann geht's ein bisschen um Solar 3.0.
Ja, da wurde einfach nur als Belohnung, dass wir die geheimen Fragmente, die ja eigentlich nicht geheim waren, aber nur Viva sie freischaltet, dass die Community sie gemeinsam freigeschalten hat. Und als Belohnung
gibt's ein Emblem.
Gibt's ein Emblem und das könnt ihr euch, ich sag euch gerne den Code, ihr könnt's eingeben auf bungie.net/redeem T67-JXY-PH6. Und falls ihr es noch mehr hören wollt, spult einfach ein bisschen zurück.
Okay. Dann geht's noch ein bisschen um Mode. Nämlich?
Ja, genau. Das wurde schon sehr kontrovers wieder aufgefasst.
Echt? Ja. Ist das so?
Ja, es gibt, also kannst du mal erklären, worum es geht?
Genau, also es geht um Ornamente im Everversum für die Klassengegenstände, die praktisch ein Layout haben, welches an bereits existierende Exos angelehnt ist. Als Beispiel für den Jäger gibt es den Umhang von Bakris. Wie der Name schon sagt, passt das vom Layout zusammen mit der Maske von Bakris. Beim Titan haben sie das Beispiel Zeichen der Sternschnuppe, der mit dem Titan-Brustschutz Harnisch der Sternschnuppe zusammenpasst. Und beim Warlock den Reif der Schlachtharmonie, der zusammen mit dem Warlock-Brustschutz Mantel der Kampfharmonie zusammenpasst. Und dann auch immer noch ein leichte Arkus-Effekte verleiht. Und beziehungsweise beim Hunter ein Stasis-Effekt. So, das sind eigentlich nur kosmetische Sachen. Jetzt bin ich gespannt, warum das schon wieder kontrovers aufgefasst wird.
Naja, weil es ja quasi einfach nur legendäre Ornamente sind, die man kaufen muss.
Ja.
Die einfach nur zusammen mit der Rüstung genutzt werden können. Und da gibt es wieder Leute, die sich drüber aufregen, wo ich mir denke, ja, ist so, aber
dann kauf's halt nicht.
Ja, die wollen halt Geld verdienen.
Ich finde das, also ist doch ein legitimes Ding. Ich meine, letztendlich, ich würde sie mir sowieso nicht kaufen, weil Rüstungsteile, die dann nur mit einem Exo funktionieren, sehe ich per se als schwierig, weil ich trage halt nicht immer nur dieses eine Exo. So.
Genau.
Und gerade die Maske von Bakris, jetzt bezogen auf den Hunter, die spiele ich halt nicht. Deswegen würde es sich für mich halt nicht lohnen.
Für Sammler gut, für genau. Leute, die auf Look Wert legen, vielleicht auch, aber ansonsten muss man da einfach Feedback mit dem Geldbeutel geben, denke ich.
Genau.
Und ich bin mir sicher, dass es irgendwann auch für Glanzstab gibt. Ja, aber vielleicht nicht die Season, aber vielleicht nächste Season oder so.
Dass irgendwann sie das garantiert, immer so
ja.
Dann gibt es noch einen kleinen Beitrag zum Pride Strike Team. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen.
Genau, das haben wir ja schon auch letzte Woche.
Genau, haben wir letzte Woche, glaube ich.
Nochmal einen Shoutout an David, @BebberDavid auf Twitter, weil der sich den Pin gleich bestellt hat nach unserer Folge.
Ach was. Ah ja, stimmt, hat er gleich gepostet, ja. Hast recht, ich erinnere mich. Genau. Claps gehen raus. Genau, dann haben wir noch so ein paar Bugfixes, die überspringe ich alle, dann kommen wir nämlich zum wichtigen Part, Video der Woche. Und da ist das erste gleich wieder ein Hammer. Und es nennt sich
Final Destiny
Wish 15 von
Fragment. Wish 15.
Wish 15. von Fragment auf YouTube. Und es ist ein Video, wie man praktisch Final Fantasy mit Destiny kreuzen könnte. Sehr cool, ja. Guckt es euch an. Ich will gar nicht zu viel verraten. Ich möchte, dass ihr euch das Video anschaut, weil es ist echt schön gemacht. Mit sehr viel Liebe. Dann haben wir als zweites einen Fanmade-Trailer für die Duality, den ich auch echt schön gemacht finde. Der so ein bisschen wie so ein Horrorfilm gemacht ist, finde ich. So wie so ein Trailer. Also der ist ganz cool.
Und er könnte von Bungie selber sein. Die machen ziemlich coole Trailer. Also Props an denjenigen, der das gemacht hat.
Achso, ja, genau. Es ist von XNX Bula auf YouTube. Und als drittes, die Bonusrunde ist ein sehr sehenswertes Video. Es nennt sich How Much Birdseed Has Saint 14 Used? Und dort hat sich jemand hingesetzt und hat ausgerechnet, wie viel Vogelfutter Saint 14 wohl in der Zeit, seitdem er im Turm zu sehen ist, an seine Tauben verfüttert hat. Und Quintessenz des Videos, also guckt es euch trotzdem an, wir wissen jetzt endlich, warum es im Hangar keinen Landepunkt
das
gibt.
Das ist das Beste drüber.
Genau, weil es im Hangar keinen Landepunkt gibt, weil der Hangar damit beschäftigt ist, die Warenlieferung anzunehmen für Saint 14s Vogelfutter. Das ist der einzige Grund.
Hat die letzte Stadt quasi die fettesten Tauben, die es gibt?
Auf jeden Fall. Guckt so, Jan, sehr lustig. Dann haben wir dreimal Kunst der Woche. Das erste ist von Ex Veronica, eine Zeichnung von, ich weiß nicht mal welcher Klasse, wahrscheinlich ein Hunter.
Ich glaube fast, es ist ein Warlock.
Oder ein Warlock. Mit diesem fancy Schädelhelm. Der ist, glaube ich, aus der Season. Den gibt es später im Season Pass. Das ist das Ornament, glaube ich, für das Seasonal Set, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mit Buntstiften gezeichnet, muss man dazu sagen. Mit Bleistiften und Buntstiften. Sehr, sehr cool. Also eine Analogkunst, ein Foto davon. Das zweite wäre Gamma Trap But Cute von Ed Brandon McCamey, wo wir sehen einen Warlock, der snappt. Also eine irgendwie sieht ein bisschen aus wie so eine Aquarellzeichnung, ne? Von dem Warlock-Snap. Ist ganz cool. Und als drittes in der Bonusrunde haben wir Spacewalk von Ed Olak 3D, was eine unglaublich gute Zeichnung ist von einem Raid-Squad in der Deepstone Crypt. Und zwar in dem Außenbereich an der Raumstation. Ja, die da einfach chillen. Also,
ja, das schaut aus, als ob die fünf auf denjenigen warten, der die Passage
auf den sechsten mal machen muss. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall richtig cool geworden. Ja, und das war's auch. Ganz unten im Top ist noch ein kleines Herz, das ihr wieder anklicken könnt. Gut.
Warte, ich will noch, lasst euch davon nicht entmutigen. Ich war auch mal dieser Sechste und man muss einfach ringen und nicht aus der Ruhe bringen lassen bei sowas.
Das stimmt, da gebe ich dir recht.
Jetzt habe ich gegen mein Mikro geschlagen. Sorry,
das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das können Sie ab. Gut, genau, dann habe ich noch.
Auf das Herz,
klickt auf das Herz, das zieht sich jetzt ja auch schon durch einige Twops durch, die netten Bildchen, die immer irgendwo versteckt sind. Hier ist es wieder ganz am Ende. Jetzt kommt ein Aufruf in eigener Sache zu einem Blog, der tatsächlich aktuell nur auf Englisch verfügbar ist, aber er wird die Tage ja auch noch auf Deutsch verfügbar sein, weil er erst seit 22 Stunden aktiv ist auf Bungie. Und es ist der Audioblog. Und da spielt natürlich mein Beruf ein bisschen mit rein, denn ich beschäftige mich in meinem Beruf auch mit Tontechnik. Ne? Nichtsdestotrotz oder deswegen hat mich dieser Audioblog sehr fasziniert. Den habe ich mir durchgelesen, also nicht, habe mir viel davon durchgelesen und möchte ihn euch ans Herz legen für alle, die Audio interessiert sind und so ein bisschen was dazu lesen wollen, wie das so mit der Musik und den Soundeffekten in Destiny funktioniert. Und dazu auch immer mit kleinen Videosequenzen, wo man dann das Material, über das sie gerade schreiben oder über den Bereich, den sie gerade schreiben, sich nochmal sehr schön immer anhören kann. Denn ich finde, gerade Sounddesign gerät oft in Spielen in den Hintergrund. Man nimmt es dann mal an so speziellen Ecken wahr, wie zum Beispiel in den Dungeons, finde ich es immer sehr, sehr schön gemacht. Also da sticht es immer sehr, sehr deutlich raus, das gute Sounddesign. Aber ich finde, da kann man sich auch mal, sich durchlesen, was da eigentlich alles so mit zu tun hat, wie die Leute arbeiten. Da ist auch so ein kleiner Part drüber, wie es bei denen während der Pandemie weiterging und so. Also sehr, sehr interessant zu lesen. Möchte ich euch ans Herz legen. Da wollte Wally gerade noch was zu sagen, glaube ich.
Nee, das ist jetzt eigentlich, ich hatte gerade eine Erkenntnis. Ich wollte gerade sagen, das ist ja wie die Vorzeichenmission. Das war ja auch soundtechnisch genau. Total brillant. Und dann ist mir aufgefallen, Moment, die hieß ja Vorzeichen. Und so wie die war, ist ja die Leviathan jetzt. Was?
Ach so, oh, da ist der Groschen tief gefallen, das stimmt.
Ja. Und ihr habt Anteil dran.
Schön.
Muss ich mal direkt noch anschauen, das habe ich gar nicht gesehen. Das, ich mag das auch, vor allem finde ich einfach das Sounddesign im Spiel total gut, die Waffen. Ich habe gerade wieder meinen Spaß an der perfektionierten Ausbruch, diesen Waffensound, der ist einfach gut. Wenn ja. Diese Sieverpartikel so...
Ja, das stimmt, der ist echt cool, so dieses mechanische so ein bisschen, ne, dieses...
Dieses... Na, okay, ich lasse es jetzt, bevor ihr euch noch kaputt lacht.
Gut. Dann sind wir mit den Swaps auch schon durch. Wir haben noch eigentlich noch eine Sache vorbereitet, aber ich grätsch erstmal dazwischen. Denn ich habe auch noch was vorbereitet. Und zwar noch einen kleinen Lore, noch ein kleines Lore-Piece. Bevor wir gleich zu unserem Haupt-Lore-Teil kommen der Folge, habe ich noch ein kleines Lore-Piece für euch. Ich lese es vor und ich sage euch wie beim Anfang erst hinterher, was es ist. Eines Tages wirst du wieder ganz sein. Ganz gleich, in wie viele Teile du gespalten wurdest. Die elektrischen Lichter, die über der Lufttreppe vom Sprungschiff des 14. Heiligen angebracht sind, summen stetig vor sich hin, nur gelegentlich unterbrochen vom metallischen Aufprall sich lösender Metallteilchen. Das Geräusch erinnert an Insekten, eine Nuance, die normalerweise im Lärm des Turmhangars untergehen würde, wegen der Anlieferung des Vogelfutters. Aber um diese Zeit lange vor der Morgendämmerung ist es still hier und die Abwesenheit von Aktivität fühlt sich tiefer an, einsamer. Der Heilige sitzt auf den Stufen unter seinem Schiff und hält ein mit Eselohren versehenes Tagebuch in seinen großen Händen. Das Bronzeauge auf dem Einband verrät, dass es Osiris gehört. Ein feines Schloss verbirgt den Inhalt, der Heilige kratzt an der Ecke des Verschlusses. Es würde nur eine Minute kosten, ihn aufzubrechen. Ein erheblicher Eingriff in Osiris Privatsphäre. Dennoch zerrt die Versuchung an seinen Fingern. Geppetto, der Geist des Heiligen, meldet sich über seiner Schulter. Ein Anruf für dich, sagt sie und sieht auf das Tagebuch hinunter. Dann wirft sie ihm einen strengen Blick zu. Der Titan weicht davor zurück. Stell ihn durch, sagt er und freut sich über die Ablenkung. Heiliger! Mithraks Stimme ertönt laut und deutlich aus Geppetto. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du antwortest. Es scheint, dass wir beide keine Ruhe finden können. Ja, stimmt der Heilige mit leiser Stimme zu und seine Aufmerksamkeit verlagert sich. Was brauchst du, Mithraks? Wir haben gerade eine Nachschublieferung bekommen, sagt Mithraks mit einem Hauch von Hoffnung in der Stimme. Wir könnten ein weiteres paar Hände gebrauchen. Der Heilige antwortet nicht sofort, während er mit einer Hand über das Tagebuch streicht. Geppetto stupst ihn an, woraufhin er seufzt und das Buch zur Seite legt. Ich kann helfen, sagt er. Du zeigst, ich hebe. Richtig? Sein erschöpftes Lächeln spricht Bände. Schön, das zu hören. Aido freut sich schon darauf, dich wiederzusehen, sagt Mithraks sanft. Der Heilige nickt sich selbst zu und steht langsam auf. Geppetto teleportiert das Tagebuch in einem knisternden Lichtstrahl rasch zurück in die Wohnung des Titans. Danke, dass du an mich gedacht hast, sagt der Heilige über seine Schulter hinweg. Geppetto schaut ihn an, unsicher, ob seine Worte an sie oder Mithraks gerichtet waren. Aber dann wird es ihr klar. Sie galten ihnen beiden.
Du zeigst, ich hebe.
Ja, und das ist der Lore-Text einer anderen Geisthülle, und zwar der Horus-Hülle. Und zeigt hier ganz schön eigentlich, wie wir es schon oft gesagt haben, was passiert eigentlich gerade bei Saint und Mithraks. Genau, das wollte ich euch noch mitgeben.
Dann wagen wir jetzt ein Experiment, würde ich es nennen, oder?
Ja, es ist schon ein Experiment.
Oh, das Experiment, das ich hätte vorher noch mal starten sollen. Es ist nämlich so, Bungie ist ein bisschen... Keine Ahnung,
hat geschlafen
mit den nächsten tollen Seasons mit noch viel tollerer Story beschäftigt. Und man kann weder auf Lai-Chi-Chi noch Ishtar noch Braytek sich die aktuellen Storybücher anschauen außerhalb des Spiels. Für die, die nicht so firm sind, Destiny hat ja eine relativ offenherzige API, wo man quasi sämtliche In-Game-Gegenstände abrufen kann durch eine Datenbank sozusagen und so Lore-Einträge und so. Machen wir immer über Braytek hauptsächlich, von Waffen meistens über Lai-Chi-Chi, da kann man nämlich auch noch auf Deutsch umstellen. Ja, aber die aktuellen Lore-Bücher, da gibt es zwei. Das eine heißt
Triage
und ja, den zweiten Namen weiß ich jetzt schon wieder gar nicht mehr.
Habe ich auch gerade vergessen.
Sag ich euch gleich. Ich habe dann mal versucht für die Folge heute, die ersten, wir wollen euch mit Triage anfangen, die ersten 4 Kapitel, denke ich.
Ja.
Und habe dann versucht, das rauszukopieren und festgestellt, das ist eine, ja, die sind zu lang.
Ja, einzelne Screenshots. Man muss auch dazu sagen, das Problem ist halt auch, wenn man sie in-game öffnet, man sieht in-game deutlich weniger Text auf einmal als zum Beispiel, wenn man sie auf Braytek öffnet, weil Braytek einfach das Format viel besser ist, um Text kompakt darzustellen. Und deswegen wären es, glaube ich, bei einem Kapitel irgendwie so 12 Screenshots gewesen, um das rauszuscreenshotten aus dem Spiel.
Ja.
Deswegen haben wir jetzt natürlich ein Produkt zu Rate gezogen. Wally hat es noch in der Bezahlversion, ich heute in der Free-Version, nämlich GeForce Now.
Genau, weil wir sind normale Dudes mit normalen Computern. Wir haben keinen fancy Streaming-Rechner oder sonst was. Und wenn man da die Audioaufnahme macht und gleichzeitig noch
Spiel- und Videocall, weil wir müssen uns ja auch immer sehen, wenn wir miteinander reden, dann wird es irgendwann ein bisschen eng.
Genau, deswegen nutzen wir GeForce Now. Die rechnen, wir lesen.
Genau, das ist Arbeitsteilung. Danke, so GeForce Now. Wir machen keine so Werbung für euch gerade, aber danke trotzdem.
Genau. So sollte es hoffentlich funktionieren. Und weil wir zu viel gelabert haben, lag dran, dass wir beide das jetzt gestartet haben. Ich habe nämlich vergessen, regelmäßig ins Fenster zu klicken und die Verbindung wurde wieder getrennt.
Macht nichts, aber da wir so lange geredet haben, ich habe es nämlich auch gerade erst gestartet, wobei ich muss dazu sagen, bei der Free-Version hat man nur eine Stunde pro Monat, glaube ich.
Na, ich glaube,
pro Woche, pro Tag, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich nur eine Stunde jetzt in-game reingucken.
Ich glaube, du kannst eine Stunde am Stück spielen, aber wenn du dich dann wieder verbindest, wird es wieder gehen oder so. Aber
okay. Auf jeden Fall möchte ich halt nicht zwischendurch rausfliegen, deswegen möchte ich jetzt die Gratisstunde gerne kriegen. Und was ich sagen wollte, in der Gratisversion hat man eine Warteschlange. Ich hatte gerade 30 Leute vor mir und die sind jetzt alle schon drin, jetzt lädt er bei mir. Also hat die Redepause genau dazu beigetragen, dass es jetzt funktioniert.
Immer super gemacht. Genau, also, without further ado, Triage, Kapitel 1, Zenthese. Die Dämmerung bricht herein und die Feuerbecken werden entzündet. Der wie ein verhungernder Hund heulende Wind beißt an entblößten Kehlen. Saphir hebt ihre Laterne und verfolgt den Einzug der Überlebenden, die soeben die Tore des Eisernen Lords passieren. Einige sind verwundet, manche liegen auf provisorischen Tragen. Sie gestikuliert in Richtung eines Zelts, dessen Inneres in warmen Feuerschein erstrahlt. »Sie werden hier draußen erfrieren«, sagt sie. »Schafft sie rein, schnell!« Ihr Krankenhaus wirkt neben den umstehenden steinernen Gebäuden recht unscheinbar. Nach ihrer Ankunft hier hatte sie es nach ihren eigenen Vorstellungen errichten lassen, eingerichtet und betrieben. Mehr konnte sie nicht tun. Die Tore schließen sich hinter den eisernen Lords. Sie sind unversehrt, sie leben. Auch Zavala ist unter ihnen, sie kennt ihn. Er ist stur und scheut keine Auseinandersetzung, aber nicht stur genug, sie zu ignorieren. Er spricht mit seinen Begleitern. Koordinierte Angriffe durch das Haus der Teufel, wenn wir diese Gelegenheit für einen Vergeltungsschlag nutzen. Vergeltungsschlag? Zavala dreht sich zu Saphir um. Sie starrt ihn unumwunden an. Wir haben Verwundete hier. Wir brauchen nicht noch mehr Gewalt. Wir brauchen Vorräte. Die anderen ziehen sich zurück und überlassen ihm das Feld und seiner stets selben Auseinandersetzung mit stets derselben Frau. Wie bitte? Sie gibt nicht nach. Ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt, erklärt sie. Eine Drohne, ein Geist, wippt hinter Zavalas Schultern in der Luft. Sein Name ist Tage. Oder Taj, je nachdem, wie man es ausspricht. Ich halte mich daraus, sagt Tage. Saphir stellt sich auf ihren Zehenspitzen und wirft ihm einen kurzen Blick zu, bevor er sich wegduckt. Die Gefallenen zu kontrollieren, wird eure Sicherheit gewährleisten, sagt Zavala. Das habe ich dir bereits erklärt. Ihr wollt uns beschützen? Saphir zeigt mit dem Finger auf das bescheidene Krankenhaus. Dann sorgt dafür, dass wir haben, was wir zum Leben brauchen. Da hat sie nicht Unrecht, wirft Tage ein. Ich dachte, du wolltest dich da raushalten, erwidert Zavala und bedenkt seinem Geist mit einem strengen Blick. Dann wendet er sich wieder Saphir zu. Ihr begreift es nicht, sagt sie und schreitet davon. Wo willst du hin? Fragt er. Eine dumme Frage. Sie duckt sich durch die Zelttür. Aufgewügt folgt ihr Zavala auf dem Fuß. Er will immer das letzte Wort behalten. Saphir tritt an ein Waschbecken, wäscht sich die Hände und schaut ihn herausfordernd an. Sie wird ihn in die Pflicht nehmen. Wascht euch die Hände, befiehlt sie. Er zögert zunächst, kommt ihrer Aufforderung dann aber nach. Nehmt die hier. Sie reicht ihm eine Handvoll saubere Lappen. Dann tritt sie an eine der Pritschen und senkt ihren Kopf, um eine frische Wunde zu untersuchen, die immer noch in den schmutzigen Verband einblutet. Vorsichtig entfernt sie ihn. Kommt her, sagt sie und bedeutet ihm, die sauberen Tücher auf die Wunde zu drücken, um den Blutfluss einzudämmen. Er öffnet den Mund und will gerade etwas erwidern, doch sie hebt die Hand. Ich bin mir der Lage bewusst, erklärt sie. Seid ihr das auch? Wisst ihr, wie schwer es ist, in dieser Welt zu überleben? Selbstverständlich, antwortet er. Als er den Druck auf die Wunde verringert, schnippt sie nur mit den Fingern und er drückt wieder fester zu. Ohne euren Geist? Er schweigt. Dieser Patient wird genäht werden müssen, denkt Saphir bei sich. Während sie die Desinfektionsmittel und Handschuhe holt, kalkuliert sie ihre schwindenden Vorräte durch. Es sind nicht nur die Gefallenen, nicht nur die Kriegsherren, es ist auch Krankheit, Hunger, Kälte. Sie bedeutet Zavala beiseite zu treten, was er auch tut. Der Verwundete ist unglücklicherweise bei Bewusstsein. Er zittert, windet sich und unterdrückt ein Schreien, während sie so sanft wie möglich seine Wunde reinigt. Wir verschließen die Augen nicht vor diesen Dingen, wie ihr es tut. In ihrem Tonfall schwingt Bedauern mit. Sie macht sich darauf gefasst, dass sie ihr widersprechen, es abtun, seine Stimme erheben wird. Aber er schweigt, ist nachdenklich, still. Sie schaut zu ihm auf und erkennt eine gewisse Unruhe in seinem Blick, seinen angespannten Kiefer. Er sucht nach Worten. Sie wendet sich von ihm ab und zieht ihre Handschuhe über die Handgelenke. Eine andere Patientin, eine Frau mit einem Wundverband an der Schläfe, wälzt sich im Schlaf hin und her. Ihre Decke ist vom Bett gefallen. Behutsam zieht Saphir sie hoch und deckt die Frau wieder zu. Sie hält ihre Hand an der Stirn der Patientin und prüft, ob sie Fieber hat. Das ist jedoch nicht der Fall. Saphir lächelt. Als sie aufblickt, bemerkt sie, dass Zavala sie beobachtet. Die Verwundeten verlassen sich auf mich. Sie hält seinen Blick stand und beugt auch nicht den Kopf vor ihm. Nicht auf euch.
Kapitel 2 Nähte. Saphir sitzt vor ihrem Zelt und nutzt das verbleibende Tageslicht des Nachmittags zum Stricken. Das Frühjahr hält gerade erst Einzug, ihre Finger sind von der Kälte rot gefärbt und ihr Atem erzeugt kleine Nebelschwaden in der Luft. Zavala leitet Trainingsübungen im Hof und unterweist Zivilisten. Manche stehen unbeholfen mit ihren Waffen da, die zu schwer für sie sind, als dass sie damit umgehen könnten. Andere sind sicherer. Saphirs Blick ist auf ihre Stricknadeln gerichtet. Plötzlich hört sie jemanden vor Schmerzen aufschreien. Einem der Zivilisten läuft Blut über die Schulter. Es tropft auf seinen Oberkörper. Saphir kann die Wunde von ihrem Platz aus sehen. Schnell springt sie auf und läuft hinüber. Ihr Strickzeug ist schon vergessen. Denkst du, der Feind würde nach einer Wunde Halt machen? Zavalas Stimme klingt wie ein scharfes Bellen. Der andere Mann greift trotz seiner Schulterwunde wieder zu seiner Klinge. Saphir tritt näher und schnippt mit den Fingern. Was soll das? Zavala dreht sich zu ihr um. Zavalas Sparringspartner ergreift die Gelegenheit. Er springt vor und überrumpelt ihn. Die Klinge schlitzt Zavalas Unterarm auf. Helles Blut schießt in einem Strahl aus der Schnittwunde. Die anderen schauen, als hätten sie nicht erwartet, dass ein Auferstandener bluten würde. Tage? Wie hast du dich denn jetzt genannt? Tarsch. Ich nenne ihn Tage. Tage. Zischt hierbei, bereit, die Wunde zu heilen. Doch sie hebt eine Hand und hält ihn zurück. Nicht, sagt sie. Der Geist hüpft in der Luft, sein Blick wandert zuerst zu ihr und dann zu Zavala. Was willst du? Blafft Zavala sie an. Er presst die Wunde an seinem Unterarm zusammen, doch das Blut rinnt weiter heiß und dampfend durch seine Finger. Saphir ignoriert Zavalas Worte und winkt seinen Sparringspartner herbei. Komm mit mir, sagt sie. Tage, ruft Zavala seinen Geist, doch Saphir schnippt wieder mit den Fingern. Ich auch, ich will euch etwas klar machen, kommt rein. Ihr auch, ich will euch etwas klar machen, kommt rein. Sie geht in das Krankenhauszelt, wohlwissend, dass man ihr gehorchen wird. Er gehorcht. Im Inneren des Zelts untersucht Saphir Zavalas Wunde. Es ist nichts Ernstes, aber sie ist tief genug, dass sie sich ihrer annimmt. Ihr Assistent kümmert sich um seinen Sparringspartner, der verlegen wegschaut, als Zavala ihm einen Blick zuwirft. Was tust du da? Fragt er sie. Ich denke, das ist offensichtlich, entgegnet sie. Zavala und sein Geist schauen schweigend zu, wie sie die Wunde säubert. Das ist nicht nötig, sagt er, lässt sie aber gewähren. Sie holt ihre Wundnadel, die Gefäßklemme, den Polypropylenfaden, Werkzeuge, die sich ganz natürlich in ihre Hände schmiegen, wertvolle Ressourcen für die Unsterblichen. Ich werde die Wunde schließen, sagt sie und berührt mit einer behandschuhten Hand fast unmerklich seinen Arm. Ich werde 6 Stiche machen. Es wird 4, vielleicht 5 Tage dauern, bis es verheilt ist. Sein Gesichtsausdruck wird weicher. Vielleicht, weil er ihre Entschlossenheit erkennt. Verlegen wendet er den Blick ab. Ich werde dafür sorgen, dass deine Vorräte aufgefüllt werden, sagt er. Sag mir einfach, was du brauchst. Saphir verspürt angesichts dieses Versprechens einen Anflug von Überraschung. Nun wird sie seine erste Frage beantworten. Ihr müsst wissen, wie es für uns ist, erklärt sie. Sie wartet auf sein Einverständnis. Er nickt. Sie durchsticht die Wunde und zieht die Ränder zusammen. Er zuckt nicht. Wo hast du das gelernt? Aufrichtiges Interesse. Der erste Stich. Von meiner Mutter, antwortet sie, und aus Büchern des goldenen Zeitalters. Sie deutet auf ein baufälliges Regal mit einem Dutzend Büchern. Alt und abgegriffen, aber sorgsam verwahrt. Die würde ich mir gern ansehen, merkt er an. Sie lächelt zufrieden. Der zweite Stich. Ich werde sie euch zeigen, sagt sie. Sie blickt kurz auf und bemerkt, dass er sie mit einer Intensität betrachtet, die sie nicht einordnen kann. Unwillkürlich verspürt sie eine Hitzewallung durch ihren Körper krabbeln. Wie sind gereist, fügt sie etwas schnell hinzu. Während sich ihr Blick nun auf den dritten Stich richtet. Sehr weit, von Dorf zu Dorf. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und ich. Der vierte Stich. Vater wurde beim Überfall getötet. Mutter verstarb an einer Krankheit. Meine Schwester lebt weit westlich von hier. Aber ich bin dem Umherreisen treu geblieben. Aus welchem Grund? Fragt er sanft. Sie setzt die Nadel zum fünften Stich an. Es gibt immer noch Menschen, denen geholfen werden muss. Ich ziehe weiter, sobald ich ihn fertig ausgebildet habe. Sie deutet mit dem Kinn in Richtung ihres Assistenten. Saphir schneidet nach dem letzten Stich mit ihrer Schere den Faden durch. Die Wunde ist geschlossen. Sie wickelt einen straffen Verband um seinen Arm. Wo willst du dann hin? Fragt er nach einem Moment des Schweigens. Saphir weiß nicht, was sie darauf antworten soll. Ihre Gedanken reichen gerade nicht über diesen Augenblick hinaus. Sie steckt den Verband unter. Fertig. Er spannt die Muskeln an, zuckt zusammen und sitzt dann ruhig da. Sie lächelt. Echte Heilung braucht Zeit. In dieser Nacht hört sie Stimmen in dem menschenleeren Hof. Zavala und Saladin stehen neben einem Feuerbecken und unterhalten sich leise. Sie späht durch die Zelttür, um sie unauffällig zu beobachten, sie zu belauschen. Sie ist eine fähige und beeindruckende Frau, sagt Zavala. Saladin steht mit beinahe verächtlich erhobenem Kinn da. Zavala ist eine Silhouette im Feuerschein. Ich bin nicht dumm, grummelt Saladin. Ich sehe doch, was ihr euch für Blicke zuwerft. Saphir stockt der Atem. Ihr Herz pocht so laut, dass sie seine nächsten Worte beinahe nicht hört. Ich hege nur den allergrößten Respekt für sie, sagt Zavala knapp. Saladin verdreht die Augen. Für einen langen Moment blicken sich die beiden Männer fest in die Augen. Wir lieben in verschiedenen Welten, sagt Saladin in versöhnlicherem Tonfall. Du kannst versuchen, die unsere hinter dir zu lassen, doch ihre wird dich zurückweisen. Das glaube ich nicht, erwidert Zavala. Glaub, was du willst, aber was auch immer für ein Leben du dir mit ihr vorstellst, es wird zu zerbrechlich sein, als dass du daran festhalten könntest. Saladin legt eine Hand auf Zavalas Schulter. Saphir könnte diese Geste fast mit Mitgefühl verwechseln. Es wird zerbrechen, sagt er mit leiser Stimme, und ihr werdet beide verletzt werden. Saphir lässt die Zelltür hinunterklappen. Sie weiß nicht, ob sie es gehört haben.
Kapitel 3 Stabilisierung. Genau so, erklärt Saphir ihm und legt eine Garnschlaufe um seinen Zeigefinger. Er hält die Nadeln zu fest und sie legt sanft eine Hand auf seine Knöchel, bis sie spürt, dass er seinen Griff lockert. Sie sitzen vor ihrem Krankenhaus beisammen. Saphir bringt ihm in der Sonne des Spätfrühlings das Stricken bei. Das ist kompliziert, findet er. Nur wenn ihr euch nicht konzentriert, entgegnet sie. Ihre Blicke treffen sich kurz. Dann schaut sie lächelnd in den Nachmittagshimmel. Seht, entfährt es ihr mit stockendem Atem. Am Horizont erheben sich Rauchfahnen. Beide springen schlagartig auf und Zavalas versucht unbeholfen, seine Finger von dem Garn zu befreien. Der Rauch trübt den Himmel, Gefallene oder Kriegsherren, sie haben neue Opfer gefunden. Saphir zieht eine grimmige Entschlossenheit in Zavalas Gesichtsausdruck. Sie eilt zum Krankenhauszelt, um ihre Ausrüstung zu holen. Als Saphir wieder herauskommt, ertönt im Lager Sirenengeheul. Sie rennt zu den Toren, während sich die eisernen Lords zum Ausrücken bereit machen. Zavala packt sie am Arm. »Das kann nicht dein Ernst sein«, sagte er. Sein Gesichtsausdruck verhärtet sich, als er erkennt, dass sie es durchaus ernst meint. »Es sind Menschen in Gefahr«, sagt sie. »Es ist nicht sicher. Genau deshalb muss ich dorthin. Warte wenigstens, bis wir die Gegend gesichert haben.« Saphir befreit ihren Arm aus seinem Griff und stürmt durch die Tore, bevor er wieder sprechen kann. Die Gefallenen haben eine Karawane überfallen. Saphir rennt durch schwarzen Rauch, der aus einem umgestürzten Schlitten hervorströmt, das Wrack zerdrückt, die Frühlingsblumen. Saphir eilt zu einer Frau, die hinter dem Wagen kauert. Blut sickert aus einer Wunde an ihrer Schläfe. Hinter ihr liegt ein Mann am Boden, der sich den Bauch und seine hervorquellenden Eingeweide hält. Ein Geächteter stürzt sich auf sie, doch Saphir rammt ihm ein Messer in den Hals. Zavala führt den Angriffstrupp an, der jetzt das Gebiet um die Karawane erreicht. Als Solarenergieentladungen durch die Luft zischen, richten die sich gegenseitig angreifenden Gefallenen ihr Augenmerk auf ihre Angreifer. Zavala eilt an Saphirs Seite, wirft sich zwischen sie und einem mit erhobenem Arkusspeer angreifenden Captain, der daraufhin Zavalas Brust durchbohrt. Er spuckt Blut, sinkt zu Boden und bleibt regungslos liegen. Saphir schreit vor Entsetzen laut auf, tastet jedoch nach Zavalas Waffe und ergreift sie genau in dem Moment, als der Captain auf sie zustürzt. Sie feuert 3 Schüsse in seine Brust und seinen Hals ab. Äther spritzt aus seinem Körper und besudelt sie. Sein Körper landet schwer auf ihr. Sie schiebt ihn von sich herunter. Tage umschwirrt seinen gefallenen Hüter und dann erhebt sich Zavala mit einem tiefen Atemzug wieder. Sein Anblick erschreckt sie. Ein zum Leben wiedererweckter Mann. Er besinnt sich und sieht den Captain tot am Boden liegen. Alles in Ordnung? Ja, sagt sie mit zitternder Stimme. Zavala dreht sich wieder zu dem armen Mann um, der nicht mehr aufstehen wird, und der Frau, die an seiner Seite weint. In der nach dem Kampf einsetzenden Stille hört Saphir das Schreien eines Säuglings. Sie springt auf, durchwühlt auf der Suche nach ihm die Trümmer und entdeckt einen toten Mann, der sich schützend um ein sich windendes Bündel beugt. Sie packt ihn an der Schulter und dreht ihn um. Die Leiche hält den Säugling so schützend fest, dass Saphir dem Mann die Finger brechen muss, um den Jungen aus seiner Umarmung zu befreien. Sie drückt das Kind an ihre Brust, hält sanft seinen Kopf und die Schreie des Jungen verebben in flüsterndem Glucksen. Saphir bricht in Tränen aus, wegen des Kindes in ihren Armen, des toten Mannes, der ihn gehalten hatte, des Gestanks von Blut und Äther, wegen all derer, die sie nicht retten konnte. Ihre Tränen sind weich, sie zittert. Sie spürt, wie Savalas Handfläche ihre Schulter berührt und im stillen Trost ihren Rücken hinabgleitet. Sie stößt einen tiefen Seufzer aus, richtet sich dann auf und schaut ihn an. Wir werden ihn beschützen, sagt Savala, und sie nickt. Sie kehren mit dem Kind zurück. Saphir füttert ihn, badet ihn. Savala lächelt, als er das Baby in seinen Armen hält. Der Junge hebt die Arme, greift mit seinen winzigen Händen nach ihm und schaut ihn mit großen braunen Augen an. Der Kleine braucht einen Namen, sagt sie. Sie überlegt einen Augenblick, erinnert sich liebevoll an ihren Vater. Hakim, erklärt sie. Und so ist es beschlossen. Hakim wächst heran. Monate vergehen, bis es schließlich Sommer wird und die Zikaden singen. Savala stattet Saphir zwischen seinen Einsätzen Besuche ab. Und Saphir beruhigt Hakim, der weint, wenn Savala wieder fortgeht. Die Ressourcen sind knapp, sie geben ihr Bestes. Abends hält Saphir Hakim an ihrer Brust warm. Sie spürt, wie sich sein Atem hebt und senkt. Sie beugt sich über ihn und presst ihre Lippen auf seinen Lockenkopf. Savala ist neben ihr, eine Hand an ihrem Rücken. Die Zikaden singen. Sie bedeutet Savala, ihnen zu lauschen. Die Zikaden singen. Die alten Griechen dachten, dieses Insekt würde ewig leben, sagt sie. Sie würden jedes Mal aufs Neue wiedergeboren, wenn sie sich aus der Erde erheben. Savala legt seine Arme um die beiden. Sie verbrachten 17 Jahre unter der Erde, waren fast ausgestorben, dann kam der Untergang und jetzt gedeihen sie wieder. Einen Moment lang spricht sie leise liebkostende Worte zu Hakim. Ich werde mit ihm in das Dorf meiner Schwester gehen, sagt sie. Savalas Gesichtsausdruck wird sanfter. Wir werden mit ihm dorthin gehen, erwidert er, und sie lächelt. So gibt er es ihr zu verstehen. Am nächsten Morgen redet Savala mit Saladin. Als Savala wieder zu ihr zurückkehrt, hat er seinen Anhänger mit dem Siegel der Eisernen Lords abgelegt.
Kapitel 5 Esthesie. Saphirs Schwester begrüßt sie ungläubig an den Toren ihres Dorfes. Amani, sagt Saphir steif. Ein Moment lang herrscht Stille, bis sich die Schwestern schließlich umarmen. Sie ist hier willkommen. Dann fällt Amanis Blick auf Savala und Hakim und sie hebt bloß eine Augenbraue. Tage vergehen. Ich glaube, ich mag sie nicht, murmelt Savala leise, während er Hakim in den provisorischen Wiege in Amanis Haus in den Schlaf wiegt. Mich mag sie definitiv nicht, merkt Targe an, der unvermittelt herbeischwirbt. Herbeischwirrt. Wie kommt ihr darauf? Fragt Saphir. Sie sagte, ich mag euch nicht, antwortet Targe. Zu uns beiden. Saphir runzelt die Stirn. Sie mag Hakim, entgegnet sie. Das muss reichen. Das Dorf ihrer Schwester ist klein, aber gut befestigt. Die Häuser sind von einem Holzwall umgeben, sie bauen Gemüse und Roggen auf dem Acker an und halten Vieh im Stall. Saphir und Savala richten sich hier ihr Heim ein. Jahre vergehen. Hakim wächst heran. Savala hält seine Hände, während der Junge auf kleinen, wackeligen Füßen seine ersten Schritte geht. Klack, klack. Saphir sitzt in ihrem Lieblingsstuhl und strickt. Eine liebgewonnene Beschäftigung, die sie vernachlässigt hatte. Durch das Fenster sieht sie Savala und ihren Sohn mit Holzschwertern auf dem Feld hinter dem Haus üben. Ihr Sohn ist 9 Jahre alt. Saphir kann das Klackern der hölzernen Klingen in der Herbstluft hören. Ihr Blick richtet sich wieder auf ihr Garn. Klack, klack. Ihr Sohn ist 12 Jahre alt. Sie beobachtet, wie Savala Hakims Haltung korrigiert, seine Arme hebt, seinen Rücken gerade ausrichtet. Der Junge reicht seinem Vater nur bis zu den Ellenbogen. Tage umkreist sie. Das Garn läuft über ihre Finger, während sie es von Nadel zu Nadel weiterreicht. Klack, klack. Ihr Sohn ist 15 Jahre alt. Der Ärmel des Pullovers, an dem sie arbeitet, wird länger. Es ist Sommer. Doch sie strickt schon mal für den kommenden kälteren Monate. Ihre Schwester sitzt neben ihr, reinigt ein Gewehr und zählt die Patronen. Ein Angriff auf uns ist überfällig, sagt Amani, als spräche sie über eine schlechte Ernte, schlechtes Wetter oder ein totgeborenes Kalb. Bloß eine weitere nicht abzuwendende Unwägbarkeit. Patronen klimpern in ihrem Schoß. Saphir breitet den Wollpullover über ihren Knien aus. Für Hakim? Fragt Amani. Saphir nickt. Er wächst alle 2 Monate aus ihnen heraus. Neue Hosen braucht er auch. Seine Knöchel liegen frei. Das letzte Klackern der Schwerter klingt wie ein Klirren und sie blickt auf. Saphir sieht eine Metallklinge in Hakims Hand aufblitzen. Schnell wirft sie ihre Stricksachen zur Seite und rennt zu ihnen hinüber. Als sie erreicht, ist das Messer bereits an Zavallas Kehle. Was treibt ihr da? Es ist keine Frage, sondern eine Mahnung. Zavalla tritt zurück und deutet auf das Messer in Hakims Hand. Ich lehre ihn, sich zu verteidigen. Saphir streckt die Hände nach ihrem Sohn aus, drückt Hakim an ihre Brust. Sie küsst seinen Scheitel, flüstert leise in seine Locken. Doch er stößt sie weg, macht einen Schritt zurück und starrt sie trotzig an. Ich kann das, sagt er. Wir üben bloß. Saphir schaut Zavalla an und schüttelt ungläubig den Kopf. Er muss darauf vorbereitet sein, ein Leben zu nehmen. Sein Tonfall ist sanft, als hätte er seinen Sohn nicht gerade aufgefordert, ihm die Kehle aufzuschlitzen. Er ist ein Kind, sagt sie. Hakim atmet scharf ein, runzelt die Stirn, will etwas entgegnen, doch Zavalla fasst ihm an die Schulter. Glaubst du, das kümmert die Gefallenen? Sagt er mit düsterer Stimme. Saphir nimmt ihren Sohn das Messer aus der Hand und hält es an der flachen Klinge. Eine Schneide zum Verletzen, nicht zum Heilen. Sie weiß, dass Zavalla recht hat und sie hasst es. In dieser Nacht bleibt Saphirs Schwester noch lange mit ihr auf und sie reden im Kerzenlicht. Es sind nun schon Jahre. Amani schnalzt mit der Zunge. Er wird die Dinge nie so sehen wie wir. Das können sie nicht. Das glaube ich nicht. Ich weiß, dass du das nicht tust. Amani lacht, doch Saphir schweigt und grübelt. Er muss es begreifen. Ihre Schwester seufzt. Er liebt dich. Saphir nickt. Er liebt Hakim. Sie nickt wieder. Dann ist das vielleicht genug. Als sie nach Hause kommt, wacht Zavalla an Hakims Bett über seinen Schlaf. Dann erhebt er sich, zieht die Decke etwas höher über Hakims Schulter und streicht mit den Fingern über die Wange seines Sohnes. Plötzlich wird Saphir klar, dass die Auferstandenen in all den langen, wenig beneidenswerten Jahren nie Kinder waren. Sie streckt ihre Hände nach Zavalla aus und er nimmt sie in seine Arme, eine stille Bitte um Verzeihung. Lass ihn noch ein bisschen länger Kind sein, flüstert sie in sein Ohr. Du wirst diese Zeit vermissen, wenn sie vorüber ist.
Ja, so viel zu den ersten 2 bis 5 Kapiteln, also den ersten 4 Kapiteln, die ihr von dem Buch hört.
Das ist ein bisschen merkwürdig nummeriert, deshalb sind wir mit den Kapitelnummern ein bisschen durcheinander, weil die 1 fehlt, aber.
Genau, die 1 fehlt, vermute, die wird als letztes freigeschaltet, wenn wir das Buch dann vollständig haben, wahrscheinlich.
Genau.
Genau.
Bevor wir aufhören, noch einen kleinen Bonus von mir, weil während Matze gelesen hat, war ich auch fleißig und habe mir This Week at Bungie durchgelesen, live.
Ach was, ist der neue gerade online, oder was?
Und es ist eigentlich relativ schnell zusammengefasst. Sie schreiben eigentlich, dass nächste Woche, also quasi in der Woche, wo ihr diesen Podcast hört, die Crucible Labs einen neuen Modus bringen, und zwar Zone Control.
Okay.
Also Zonenkontrolle. Und da ist der einzige Weg zu punkten, wenn man die Zonen kontrolliert. Also kontrolliert die verdammten Zonen, Leute.
Aber das finde ich gut, weil dann wird man mal dazu gezwungen, den Modus so zu spielen, wie er eigentlich gedacht ist.
Genau. Ein Hüter braucht 22,5 Sekunden, um die Zone einzunehmen. 2, 10 und 3 plus Hüter, dann sind es nur noch 7,5 Sekunden. Also lauft nicht einfach weg, sondern nehmt die Zonen ein. Und das Zweite, weil ich würde sagen, Video und so der Woche, das schauen wir uns in Ruhe an und stellen es dann das nächste Mal vor. Das ist ja viel cooler. Aber wir haben ja schon den Pride Month vorgestellt und Bungie lässt natürlich auch die Woche das Thema nicht aus und sagt in den Before Times, also es ist momentan auf Englisch, was ich sehr lustig finde, die Before Times, also vor Corona, hat Bungie die Seattle Pride Parade gesponsert, ja mehrere Jahre in Folge, ab 2017 bis 2020 eigentlich, aber dann wurde die Parade abgesagt. Und haben dann dementsprechend andere Programme ins Leben gerufen, wie zum Beispiel diese ganzen LGBTQ-Gruppen, die es da gibt. Und es gibt jetzt ein Emblem, ein kostenloses, das quasi das Trans-at-Bungie-Emblem. Das könnt ihr einlösen. Das Bild, denke ich, post mal auf Twitter noch, wenn die Folge rauskommt. Oder du, weil ich bin im Urlaub.
Poste ich euch noch auf Twitter. Ich sage Ihnen trotzdem noch kurz dazu. ML3-FD4-ND9. Falls ihr es direkt eingeben wollt, ansonsten guckt bei uns auf Twitter vorbei oder in dem Twop.
Ja. Genau, und das ist eigentlich schon der ganze Inhalt von dem Twop. Das ist ein relativ kurzes.
Dann noch Kunst, und, aber das beim nächsten Mal.
Genau, und die Videos auch. Ja. Da ist ein Video, das heißt The Beauty of Raids. Da bin ich schon gespannt,
wie mir
das
ist. Ich habe es auch gerade schon überflogen und war so,
Genau.
Dann euch viel Spaß mit der nächsten Woche Story. Wenn wir uns hören, sind wir dann ja noch mal 2 Wochen weiter. Beim nächsten Mal. Dann sind wir auch schon ziemlich weit in der Season. Bin gespannt. Ansonsten wünschen wir, glaube ich, alle Wally erstmal einen schönen Urlaub.
Yeah!
Und dann wünsche ich euch viel Spaß in-game und wir hören uns beim nächsten Mal.
Augen auf, Hüter.